Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Matthäus. Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten, verließen sie sogleich das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten: Erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Liebe Schwestern und Brüder, als gestern in der Basilika im Hochamt am Ende das Lied gesungen wurde: Das Grab ist leer, der Held erwacht, der Heiland ist erstanden, da hat fast die ganze Basilika gewackelt. Sogar die Letzten hinten im Turm haben das noch mitgeschmettert, dieses Lied. Auch die, die sonst nie singen können. Bei dem Lied können sie alle mitsingen. Ich vermute mal, wenn wir das gleich am Ende singen, wird das hier ähnlich sein. Das ist so richtig ein Lied, was den Menschen aufs Herz geschrieben ist. Das Grab ist leer, der Held erwacht. Aber wissen Sie, was das Merkwürdige ist? Seit einigen Jahrzehnten, kann man schon bald sagen, kommen regelmäßig Theologen daher, Bibelwissenschaftler, und sagen: Was ihr da singt, ist Quatsch. Das Grab war überhaupt nicht leer, das Grab war voll. Ich habe einen Aufsatz gelesen von einem evangelischen Theologen, der hat gesagt: Ich habe alle literarischen Quellen, biblische und außerbiblische, genau untersucht. Das Grab war überhaupt nicht leer. Jesus ist genau wie alle anderen ins Grab gelegt worden und er ist da verwest. Auferstehung nicht, gibt's gar nicht. Und einer hat sogar mal geschrieben, ein evangelischer Theologe aus Würzburg, der hat geschrieben: Jesus ist nicht mal ins Grab gelegt worden, sondern der ist wie alle anderen Gekreuzigten in ein Massengrab geworfen worden. Das war's dann, da war es aus. Auferstehung, leibliche Auferstehung. Da tun sich ganz viele schwer damit, bis auf den heutigen Tag. Aber das Merkwürdige ist ja, da taten sich damals schon die Menschen schwer damit, mit der Tatsache, dass Jesus leiblich auferstanden war. Sehen Sie, davon redet ja heute das Evangelium. Bleiben wir zunächst mal bei den Tatsachen. Da waren Soldaten abgestellt worden, die sollten das Grab Jesu bewachen, war versiegelt worden. Und dann kommt plötzlich ein Erdbeben, wie ein Blitz erscheint es da, als Jesus von den Toten aufersteht. Und die Soldaten fallen zurück zu Boden, schlafen ein. Das sind die Tatsachen. Aber dann kommt das, was schlimm ist. Dann gehen die Soldaten und erzählen den Theologen, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten, was da geschehen war. Und was machen die Theologen? Die sagen: Wisst ihr was? Wir geben euch Geld. Und dann sagt ihr den Leuten: Nachts sind die Jünger gekommen und haben den Leichnam geklaut. Nicht, dass einer behaupten könnte, er wäre wirklich auferstanden. Sagt ihnen, er wäre geklaut worden. Nun muss man ja eins sagen: Die Tatsache, dass das Grab leer war, ist ja noch kein Beweis für die Auferstehung. Kann ja theoretisch wirklich sein, dass da jemand gekommen ist und den Leichnam mitgenommen hat. Denken Sie nur daran, an Maria von Magdala, als sie Ostermorgen am Grab ist und Jesus ist nicht mehr da. Da steht Jesus plötzlich hinter ihr und spricht sie an. Und dann sagt sie ihm: Herr, wenn du ihn weggenommen hast, dann sag du, wo du ihn hingelegt hast. Sie meint, es wäre der Gärtner. Also das leere Grab alleine ist noch kein Beweis für die Auferstehung. Nur eins ist merkwürdig. Der Evangelist Matthäus schreibt sein Evangelium ungefähr 50 Jahre später. Und wenn der am Ende schreibt, dieses Gerücht, dass das Grab leer ist oder dass die Jünger gekommen sind und ihn geklaut haben, das ist bis heute bei den Juden verbreitet, noch 50 Jahre später. Aber so eine Bemerkung macht doch nur Sinn, wenn das Grab wirklich leer war. Wenn es nicht leer gewesen wäre, würde so eine Bemerkung total unsinnig sein. Aber wie gesagt, das leere Grab alleine ist noch kein Beweis. Nun kommt aber der Apostel Paulus, haben wir eben in der Lesung gehört, und sagt, ja, aber der Auferstandene ist den Jüngern erschienen. Er ist dem Jakobus erschienen, dann allen Aposteln erschienen, dann 500 Jüngern auf einmal. Die meisten davon leben noch, die könnt ihr fragen. Aber dann kommen heute wieder die Theologen und sagen, ja, Jesus ist denen erschienen, aber das bedeutet nicht, dass er leibhaft auferstanden ist. Die Jünger haben sich so sehr nach ihrem Herrn gesehnt, dass sie geglaubt haben, ihn wirklich zu sehen. Die haben eine Erscheinung gehabt, eine Vision vielleicht, aber das bedeutet doch nicht, dass er leibhaft auferstanden ist. Lassen wir das mal so stehen. Nur die Frage ist ja doch, was lassen wir denn als Beweis überhaupt gelten, dass Jesus wirklich leiblich auferstanden ist? Es ist letztlich gesehen auch eine Frage des Glaubens und nicht des Beweises. Nur zwei Tatsachen, die sollten uns stutzig machen. Und die sprechen ganz eindeutig dafür, dass Jesus, der Gekreuzigte, wirklich lebt, dass er auferstanden ist. Das Erste, überall, damals wie auch heute noch, wo Menschen dem Auferstandenen begegnen, wo er ihnen erschienen ist, wie man so schön sagt, wo sie dem Auferstandenen begegnen, da ist das Leben dieser Menschen total verwandelt. Schau dir nur mal den Petrus an. Der hat ja Jesus dreimal verleugnet, große Klappe gehabt, nichts dahinter. Dreimal verleugnet. Und dann, nachdem Jesus ihm begegnet ist, Ostern, der Auferstandene, da steht der gleiche Petrus wenige Zeit später vor dem Hohen Rat, vor den Theologen damals und sagt ihnen ins Gesicht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Dieser Mann, der vorher so viel Angst hatte, total verwandelt. Oder denken Sie an den Apostel Paulus, der hat ja die Christen verfolgt. Und letztlich gesehen hat er Christus verfolgt. Und als ihm dann vor den Toren von Damaskus der Auferstandene in einer Lichtvision begegnet und er zu Boden fällt, da ist er ein verwandelter Mensch. Und was zeigt sich da bei ihm? Sofort geht er nach Damaskus in die Stadt, geht auf die Kanzel und verkündet, dass Jesus lebt. Und die Leute kriegen vor Staunen den Mund nicht mehr zu. Der wollte doch alle verhaften, die den Namen Jesu bekennen. Und jetzt sagt er, Jesus lebt. Total verwandelte Natur. Das ist das eine. Wo Menschen Jesus begegnen, da ist ihr Leben nicht mehr dasselbe. Da ist das Leben wie verwandelt. Und es gibt noch ein zweites Argument, was dafür spricht, dass Jesus wirklich der Auferstandene lebt. Sehen Sie, kurze Zeit nach der Auferstehung gehen Petrus und Johannes in den Tempel zum Beten. Dann sitzt da am Tempeltor ein Gelähmter und bettelt. Und da sagt Petrus ihm, Geld habe ich nicht, kann ich dir nicht geben. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf und geh. Und er stand auf und lief umher. Und alle Leute haben es mitgekriegt. Und dann staunen die natürlich den Petrus an, weil er das gesagt hatte. Und er sagt, Moment mal. Das haben nicht wir bewirkt, sondern an diesem könnt ihr feststellen, dass Jesus, den ihr gekreuzigt habt, wirklich lebendig ist. Er, der Auferstandene, hat durch seine Kraft diesen Mann, der vorher gelähmt war, wieder gesund gemacht. Das ist das, was Jesus wirkt, der Auferstandene wirkt im Leben der Christen. Und wenn wir jetzt mal Zeit hin und können einen Gang durch die Kirchengeschichte machen, schauen Sie mal in das Leben großer Heiligen rein. Da werden Sie diese zwei Dinge immer wieder feststellen. Das Erste, wenn Sie Jesus erfahren haben, wenn Sie dem Auferstandenen begegnet sind, wie immer das geschieht, dann ist Ihr Leben total verwandelt. Sie sind nicht mehr die gleichen. Nur ein Beispiel dafür, Franziskus, der war ja zunächst mal, ich hätte fast so seinen Lebemann, aber als ihm Jesus begegnet, da wird er einer der großen Heiligen, der ganz großen Heiligen. Und auf der anderen Seite im Leben der Heiligen geschieht auch das, dass Zeichen und Wunder, die der Auferstandene wirkt, nicht die Menschen, dass Zeichen und Wunder nicht das Außergewöhnliche werden, sondern das Normale. Jesus lebt wirklich. Der Apostel Paulus hat in dem großen Kapitel über die Auferstehung, wir haben eben als Lesung den ersten Abschnitt von diesem großen Kapitel gehört, gesagt, wie könnt ihr behaupten, dass es keine Auferstehung gibt? Wenn es keine Auferstehung gibt, dann bin ich ein Lügner, denn ich habe euch die Auferstehung verkündet. Nur eins müsst ihr bedenken, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist euer ganzer Glaube im Letzten sinnlos, der ist nichtig. Dann habt ihr auf falsches Pferd gesetzt. Aber dann sagt er zum Abschluss, Christus ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Es war keine Vision, es war keine Erscheinung, sondern er ist wirklich der, der lebendig ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube dem Apostel Paulus mehr als den Theologen, die heute manchmal behaupten, das Grab war voll. Amen.